Hallo liebe Champions und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Aufnahme. Ich glaube, es ist Folge 7 oder 8, ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr wisst es mit Sicherheit. Ich bin heute nicht allein, denn ich habe wieder ganz wunderbare Gäste, denn einmal ist der Daniel da.
Hi.
Und einmal ist der Björn da, den ihr auch schon aus ein paar anderen Folgen kennt. Ich glaube, ihr beide wart schon öfter da, oder?
Moin Moin, ja genau.
Ja, bei mir ist das dritte Mal, glaube ich.
Sehr, sehr schön. Ja, immer wieder toll, dass ihr dabei seid, immer wieder toll, dass ihr euch überhaupt die Zeit nehmt, heute mal zu einer etwas anderen Zeit als gewöhnlich, weil ich heute auch einfach mal ein bisschen Zeit in der Woche habe und das habe ich dann auch gleich mal genutzt und einen neuen Podcast-Termin da angesetzt. Ja, sehr schön. Das heutige Thema sind die Szenario-Packs, also die Schurken, die als einzelne Sets außerhalb der Kampagnen oder der Grundbox dazugekommen sind. Green Goblin, Wrecking Crew, Kang und The Hood sind das im aktuellen Fall. Und wir fangen einfach mal damit an. Welches dieser Szenarien ist denn euer Lieblingsszenario?
Boah, schwer zu sagen. Also ich glaube, mein Lieblingsszenario ist Kang, weil ich da so dieses epischste Spiel mit hatte. Würde aber sagen, dass Green Goblin auch sehr weit oben ist.
Wir hatten ja in unserem Discord, in deinem Discord quasi auch die Umfrage und da habe ich Kang schon auf Platz 1 geratet und das bleibt auch so.
Ja, Kang ist schon wirklich cool. Also die ganze Spielmechanik fand ich damals mega, mega gut. Er kam auch zu so einem Zeitpunkt, wo es mir zumindest so ging, dass ich unbedingt Nachschub brauchte, dass ich unbedingt einen coolen und starken Gegner brauchte. Sehr, sehr vielseitig. Dadurch, dass man nicht so genau weiß, was in der zweiten Phase einen erwartet. Gerade Multiplayer sehr interessant dann auch. Aber ich muss halt sagen, Green Goblin spiele ich halt schon so lang, ne? Und ich liebe zumindest das zweite Green Goblin-Szenario so sehr, dass das immer noch meine Eins ist. Auch wenn es mittlerweile tatsächlich auch nicht mehr so vom Schwierigkeitsgrad so hoch ist, weil man es einfach schon so oft gespielt hat. Das zweite Green Goblin-Mutagen-Formula ist einfach mein absoluter Favorit immer noch. Und ich würde sagen, mit diesem Szenario-Pack starten wir auch. Wolltest du gerade noch was sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut.
Ich wollte sagen, das ist ja auch schön, dass unsere Geschmäcker immer so verschieden sind, aber das werden wir im Laufe dieses Podcasts auch noch so ein bisschen herausstellen, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, gerade bei der Wrecking Crew habe ich schon das ein oder andere gelesen. Es soll Leute geben, die das mögen. Wir werden sehen, keine Ahnung.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
fangen wir mal an mit Green Goblin. Green Goblin ist relativ früh nach der Grundbox im Original erschienen. Grundbox ist im November erschienen und Hall of Heroes, das, was ihr gerade, falls ihr gerade live dabei seid oder das im VOD seht, könnt ihr das schon lesen, ist im Dezember 2019 erschienen. Also sehr, sehr kurz nach dem Erscheinen der Box kam gleich das erste Szenario. Vom Schwierigkeitsgrad her war das schon erhöht, würde ich sagen. Also es ist mindestens auf Ultron-Niveau, meiner Meinung nach. Ich fand dieses Szenario, zumindest das zweite Szenario, schon sehr, sehr schwierig. Das erste Szenario hingegen fand ich von Anfang an relativ einfach. Und ich würde sagen, den widmen wir uns auch als erstes. Das erste Szenario ist nämlich Risky Business. Die deutschen Namen, den könnt ihr mir bestimmt kurz sagen.
Riskantes Geschäft.
Ah ja, okay. Es ist tatsächlich so einfach übersetzt. Aber ist ja auch okay, ist ja auch kein Problem. Genau, und so ein bisschen, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, auch später für die Wrecking Crew zu erwähnen. Am Anfang hat FFG meiner Meinung nach nicht nur darauf geachtet, irgendwie gute, spielbare Szenarien zu machen, sondern sie wollten auch zeigen, dass die Szenarien unglaublich wandelbar sind. Wir kennen es ja, wir haben ein alter Ego bei den Helden und also die Helden haben auch ein alter Ego. Und so ähnlich haben sie es eben auch mit dem ersten Szenario bei Green Goblin gemacht. Denn der grüne Kobold hat auch Norman Osborn als alter Ego. Wir haben hier also auch doppelt bedruckte Karten und wir müssen gegen zwei Formen des Schurken antreten. Eben einmal als Norman Osborn und eben einmal als Green Goblin. Fand ich eine sehr interessante Mechanik, auch wenn mir der Rest ja nicht so zugesagt hat. Aber die Mechanik ist erstmal, der Grundgedanke ist schon mal ziemlich cool, finde ich.
Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also ich finde es immer cool, wenn gerade bei den Szenario-Packs, wenn da andere Mechaniken ausprobiert werden. Das finde ich eigentlich echt immer cool.
Auf jeden Fall, also gerade diese Mechanik mit dem alter Ego des Schurk quasi, darum mag ich Risky Business auch immer noch quasi. In den Comics ist Norman Osborn ja auch wirklich eine Gefahr für die Superhelden und nicht nur immer als grüner Kobold, sondern auch als Norman Osborn selber.
Ja genau, das fand ich auch wirklich gut durchdacht, ja.
Ich finde es auch ich finde es auch, wenn man es in Expert spielt, gar nicht so leicht. Also ich finde, wenn man es im normalen Modus spielt, finde ich es relativ einfach. Aber in dem Expert-Modus, mit der Phase 2 und Phase 3 des Schurkens, finde ich es schon auch knackig.
Okay, ich kann dir mal ganz kurz erläutern, warum ich es nicht sehr gerne spiele, weil ich es einfach zu einfach finde. Also, die Sache ist ja die, wenn Norman Osborn offen liegt, dann greift er euch nicht an, sondern er erhöht die Counter auf dieser Criminal Enterprise zusätzlichen Karte. Und das sind ja im Prinzip, wenn man es genau nimmt, sind das nur zusätzliche Lebenspunkte, die generiert. Denn die müssen wir eben später wieder wegnocken, um ihn dann irgendwann umzudrehen. Heißt also, solange wir Held sind, treibt er auch seinen Plan nicht voran. Das heißt, solange wir den Plan dann einigermaßen unter Kontrolle haben, haben wir unglaublich viel Zeit, uns als Held aufzubauen. Und sobald wir dann soweit sind, wirklich viel Schaden zu machen, gehen wir drauf, greifen Norman Osborn an, lassen ihn einmal flippen. Green Goblin macht beim Flip einiges an Schaden, tatsächlich. Ja, da muss man ein bisschen drauf achten. Hat sehr hohen Angriffswert. Dann versucht man eben, so lange wie eben möglich Green Goblin zu bearbeiten und weiter Schaden zu machen, flippt dann zurück. Und Green Goblin flippt danach kurze Zeit auch wieder zurück und ist dann auch erstmal wieder keine Gefahr. Und das Gleiche machen wir dann wieder von vorne. Wir heilen uns, bauen uns wieder auf im Zweifel, planen unsere Angriffe und flippen Norman Osborn wieder zu Green Goblin. Und das machen wir so lange, bis wir gewonnen haben. So ein kleines bisschen ist natürlich Zeit da ein Faktor. Man darf sich nicht zu viel Zeit lassen, denn das erste Main Scheme ist mit 7 Threatmarkern pro Spieler abgeschlossen, das zweite mit 10. Ist jetzt aber auch nicht so knackig, als dass man das nicht irgendwie einigermaßen hinkriegt, das niedrig zu halten, finde ich. Und deswegen ist Risky Business durch diese Criminal Enterprise-Geschichte für mich so eine Geschichte, die ich eigentlich selten verliere, weil ich ganz genau weiß, wie ich das angehen muss.
Ja, das zeigt dann halt auch deine Erfahrung in dem Spiel sozusagen, ne? Ich finde es auch nicht so einfach. Ist halt schon zu knackigen Schadensspitzen bereit, zum Beispiel, ne? Ja, wenn er flippt, fügt er seiner zweiten Form 4 indirekten Schaden zu. Klar, indirekte Schaden kann man auch auf irgendwelche Verbündete verteilen. Aber wie kurze Zeit später, man, er flippt ja meistens in der Heldenphase und dann greift er kurze Zeit später mit 4 plus Boostkarte an. Das muss man ja auch noch wieder verdauen. Also ich finde es, ich hatte auch schon meine Schwierigkeiten mit ihm. Und wir hatten ja auch im Discord so eine Art Deckbau-Idee, wo quasi Risky Business auf Expert mit Sinister Syndicate mit dem zweiten Standard-Set und mit Ablenkungsmanöver, also das Set, wo Tombstone mit drin ist. Ich hab's auch mehrfach wirklich gespielt, weil ich die Idee ganz, ganz interessant fand. Und ich habe es also mehrfach auch nicht geschafft einfach, ne? Also Sinister Syndicate sorgt dafür, dass du auch Minions hast, um die du dich dann kümmern kannst. Auch unabhängig davon, ob du dich gerade aufbauen willst. Diese Ablenkungsmanöver hat so ein paar nervige Attachments drinne, für die du da wieder ein alter Ego flippen musst. Also man kann ihn schon auch zu einer Herausforderung bauen, denke ich.
Ja, aber das ist das, was ich, also gerade das, was ich meine, also wenn ich Green Goblin in der Phase 1 habe, dann kann ich, da ist es so, dass er jeden Spieler in Heldengestalt 3 indirekten Schaden zufügt. Wenn ich jetzt im Two-Player-Mode spiele, kann ich das halt schon so timen, dass nur einer den Schaden abkriegt. Deswegen finde ich ihn da deutlich einfacher als wie in 2 und 3. Weil in 2 und 3 kriegt jeder Spieler, egal ob Held oder alter Ego, kriegt den 4 indirekten Schaden und dann in Phase 3 4 Schaden. Und das finde ich schon knackig, muss ich sagen.
Ja, genau.
Ja, genau. Das ist die, aber auch so ein bisschen die einzige Gefahr, die von ihm grundsätzlich ausgeht, dass er halt wirklich viel Schaden machen kann. Ne? Also ein Villain, ein Schurke mit einer Angriffskraft von 4 ist halt schon brutal hart, keine Frage. Ja, aber das Ganze drumherum, man hat einfach so viel Zeit, um sich selbst aufzubauen. Und das ist für mich immer so ein bisschen, ich spiele gerne Helden, die so Setup-lastig sind, die sehr davon profitieren, wenn man ein bisschen Zeit hat, wenn man sich aufbaut. Und dann ist dieses Szenario für mich häufig dann eben nicht so die große Herausforderung. Und ich musste tatsächlich gerade nochmal nachlesen, weil du gesagt hast, in der ersten Phase 3 indirekten Schaden in jedem Spieler in Heldenform. Ich habe schon so lange nicht mehr die Standardphase gespielt, dass ich das schon gar nicht mehr wusste.
Ich musste es heute vor dem Ding auch nochmal durchlesen. War mir nicht mehr so sicher. Ich hatte ihn auch auf Expert gespielt. Aber als ich es mir nochmal durchgelesen habe, dachte ich mir schon, okay, gut, das ist ziemlich einfach zu planen dann.
Ja. Genau. Wie ihr aber schon sagte, klar, mit den zusätzlichen Encounter-Sets, gerade aus der The Hood-Pack, da kommen wir ja später nochmal zu, gehen wir später nochmal kurz auf ein, kann man die natürlich schwieriger machen, Standard-Set, Expert-Set und so weiter und so weiter. Genauso wie die modularen Encounter, die bei diesem Set dabei sind, da gehen wir am Ende auch nochmal ein, ich finde die auch sehr, sehr schön. Ja, noch irgendwelche Worte zu Risky Business?
Nö, eigentlich nicht so weit. Nö. Okay.
Ich habe gerade wieder diesen bezahlten Killer in der Hand, der ist echt, also so ein Kapuzenpulli, kleiner Krimineller mit 2-2-3 Lebenspunkte, da weint so mancher Elite-Schurke.
Ja, das ist, weiß ich auch nicht, 2-2 wirkt auch ein bisschen hoch und auch der Effekt und so, die zwei Boost-Icons kommen noch dazu und auch der Effekt ist gar nicht so schwach.
Das hattest du damals in deinem Vorschussvideo schon genauso erwähnt und jedes Mal, wenn ich den quasi sehe, da muss ich immer wieder daran denken, und dieser bezahlte, dann dieser private Sicherheitsspezialist aus dem Deutschen mit 0-1 und dann er mit 2-2, also das weiß ich nicht, das irgendwie, das fühlt sich komisch an.
Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Wie steht es eigentlich mit Green Goblin so als ganz allgemein in eurem Schurken-Ranking, wenn ihr so an Comics und Filme denkt?
Also ich finde ihn sehr cool. Ja, wir können nichts spoilern oder irgendwas.
Ja, nee, bitte
nicht. Aber ich fand ihn immer sehr, 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 sehr geil. So als so verrückten Charakter, wo man nie weiß, kann man ihm vertrauen, kann man nicht vertrauen, was macht er als nächstes. Finde ich sehr cool.
Also ich hatte damals aktiv Spider-Man-Comics gelesen, als er quasi gerade von den Toten auferstanden ist. Er war ja auch irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Jahre galt er ja als tot. Dieser Aufbau, wer das jetzt ist, der da im Hintergrund die Fäden zieht, das war schon ganz cool gemacht. Ich weiß gar nicht genau, was er danach noch alles gemacht hat. Er hat ja irgendwie mit den Iron Patriot und die Avengers aufgemischt und für das ein oder andere Crossover gesorgt. Aber also dieser Norman Osborn ist auf jeden Fall eine Marke.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Green Goblin war ja damals auch in den Tobey Maguire-Filmen, in den Spider-Man-Filmen, ich sag mal, die ersten guten Spider-Man-Kinofilme, war ja auch der erste Schurke, der vorkam, eben weil er ja auch, ach, wie war denn das noch? Ich glaube, in den Comics sogar der erste große Bösewicht im Spider-Man-Universum war. Und deswegen fiel ja auch so ein bisschen die Wahl auf ihn. Ja, ich finde den als Charakter auch ziemlich cool. Das Design ist vielleicht ein bisschen outdated heutzutage. Zumindest das Comic-Design, das hat man ja dann in den Filmen auch angepasst. Aber dieser irrer Schurke zum vernünftigen Helden ist eigentlich immer ein ziemlich gutes Kontraprodukt. Das funktioniert eigentlich immer ziemlich gut, finde ich.
Ich war auch aufgewachsen damals mit so einer Zeichentrickserie aus den, keine Ahnung, frühen 90ern, 80ern. Oder auch, es gab auch so eine Serie mit Spider-Man, Iceman und Firestar, glaube ich, so drei Freunde. Ja. Und da war er auch immer sehr, sehr präsent vertreten und auch so einer der Hauptschurken. Das habe ich auch noch immer vor Augen, wenn ich ihn sehe.
Ja, genau. Aus den 90er-Serie weiß ich noch, dass als erstes Hobgoblin da war und der irgendwie Norman Osborn tyrannisiert hat. Und dann kam erst später das mit diesem Gas und sowas und dann hat er zufällig den Hobgoblin-Anzug bei sich gehabt und so ist dann Green Goblin erst entstanden, was ja glaube ich in der Originalfassung nicht so war, daran kann ich mich noch erinnern,
die Hobgoblin kam glaube ich deutlich später,
ja genau, ne? Genau. Aber in dieser 90er-Comic-Serie da war das eben genau umgedreht. Ja, Green Goblin hat aber nicht nur ein Szenario, und das fand ich bei diesem Set auch sehr schön, ist das einzige Szenario-Pack bisher, das gleich zwei Szenarien mit sich bringt, die unterschiedlicher sein könnten. Denn das zweite erinnert schon fast ein bisschen an Ultron. Es ist ein sehr, sehr minionlastiges Szenario. Die Mutagen-Formula sorgt dafür, dass unablässig irgendwelche Minions spawnen, hauptsächlich eben Goblin-Soldier, Goblin-Thralls. Der geschichtliche Part dahinter ist eben, dass Green Goblin versucht, mit seiner Mutagen-Formel die Stadt zu übernehmen und die Bewohner eben auch in Goblins zu verwandeln. Und darum geht es eben in diesem Szenario, dass eine ganze Menge Goblins auftauchen und die dann auch noch voneinander teilweise profitieren oder durch weitere Karten stärker werden. Und das ist ein sehr, sehr spaßiges Szenario. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das allererste Mal gespielt habe, da habe ich um genau einen Lebenspunkt verloren. Green Goblin hatte noch einen Lebenspunkt und er hat mich dann besiegt. Er hat, glaube ich, dann seinen Plan abgeschlossen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich verloren habe. Ich weiß aber, dass er noch einen Lebenspunkt hatte. Und das war so ein epischer Moment schon, dass das erste Spiel so unfassbar knapp und geil war, dass mir das bis heute in Erinnerung geblieben ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das mein absolutes Lieblingsszenario ist.
Ja, also ich finde es auch wirklich sehr fordernd. Ich habe es jetzt gerade auch nochmal vor mir liegen. Mit den Begegnungskarten, die dann nochmal zugeteilt werden in Phase 2 und Phase 3, das kann einem schon gerade beim Flippen des Schurken echt das Genick brechen, so.
Ja, auf jeden Fall. Also Phase 3 teile jedem Spieler drei Begegnungskarten zu. Also welcher andere Schurke hat sowas, ne? Das ist schon hart.
Ja, das ist wirklich brutal. Ich finde auch gerade in diesem Szenario ist der Schwierigkeitsunterschied zwischen Standard und Expert sehr, sehr groß. Zumal man ja auch, wenn man Expert eben startet, mit Green Goblin Stufe 2 startet und dann gleich zwei Encounter-Cards gleich am Anfang des Spiels hat. Also man startet in die erste Encounter-Phase mit drei Encounter-Cards. Das ist halt brutal. Das ist halt wirklich hart. Aber ja, das ist eben auch eine große Herausforderung und die macht eben auch eine Menge Spaß.
Das sollte man tendenziell dann nicht Star-Lord spielen.
Nee, oder vielleicht doch, weil er eben davon profitiert, wenn er auch aus anderen Quellen welche bekommt.
Ja, okay, da muss die Starthand entsprechend passen.
Ja, genau. Wie seht ihr das Szenario so? Also gefällt euch das auch, wenn es so minionlastig ist? Oder ist das eher so eine Sache, die habt ihr bei Ultron gesehen und danach, naja, hättet ihr das nicht nochmal haben müssen?
Schwierig, kann ich so jetzt gar nicht so sagen. Also, wie gesagt, ich finde es nicht schlecht. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass das mein Lieblingsszenario ist. Ich finde es halt, wie gesagt, ich finde es ganz cool, wenn andere Mechaniken reinkommen. Deswegen finde ich Risky Business eigentlich ein bisschen cooler, weil es halt einfach nochmal was Neues reingebracht hat mit den Szenario-Packs. Ich finde es sehr, sehr gut, sehr, sehr fordernd, auch zum richtigen Zeitpunkt. Also, als man die Grundbox durch hatte, kam dann das und dann fand ich das sehr geil. Ja, ich finde es nicht schlecht. Ich kann aber auch nicht sagen, dass ich es ultra geil finde. So.
Da sind wir jetzt bei diesen angesprochenen unterschiedlichen Ansicht quasi, ne?
Ja.
Also ich finde es auch solide. Ich finde auch Risky Business besser. Und wenn ich und ich finde auch von einem Minion-lastigen Schurken, da würde ich lieber Brotherhood of Badoon spielen zum Beispiel.
Ah, okay. Ja, stimmt. Brotherhood of Badoon ist auch medienlastig. Vielleicht nicht ganz so stark, aber ja. Ja, okay. Gut, das ist auch einfach immer so ein bisschen die Erfahrung, die man damit gemacht hat. Ich mag einfach minionlastige Szenarien so oder so. Und das hier gefällt mir einfach besser als Ultron. Ja, ich finde es vom. Was wollte ich gerade noch sagen? Ich wurde gerade vom Chat abgeleckt, das tut mir leid.
Also besser als Ultron auf jeden Fall. Die Ultron-Schergen sind ja nun auch recht langweilig.
Ja, genau. Da macht es die Masse. Und das ist manchmal sogar ein bisschen nervig, wenn da auf einmal so viele Ultron-Drohnen auf einmal spawnen. Da finde ich das hier. Hier haben die Minions einfach ein bisschen mehr Persönlichkeit, einfach weil ihr auch eine Karte dazu habt. Mit Lebenspunkten aufgedruckt und so weiter und so weiter. Das macht es ein bisschen persönlicher und deswegen ein bisschen cooler, finde ich. Und ich finde gerade die beiden Elite-Goblins, die dabei sind, also einmal Monster und wie heißt die andere noch? Goblin Knight. Auch extrem cool, super starke Minions. Das waren, glaube ich, naja, mit Madame Hydra und MODOK so die ersten, die so richtig, richtig stark waren. Und die anderen kommen ja eben aus modularen Encounter-Sets und die hier waren eben fest dabei. Da kommt man also nicht drum herum. Das hat mich damals auch so ein bisschen beeindruckt, dass man so starke Gegner haben kann, zusätzlich zum Willen.
Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, ja, was man für ein Erlebnis hatte. Ich fand zum Beispiel Ultron, fand ich auch gut. Und dann habe ich eine ganze Weile gespielt und dann hatte ich ein Spiel, was halt ultra knapp war, wo ich schon bei der Hälfte des Spiels dachte, okay, das war's. Und ich habe es auf allerletzter Rille irgendwie gewonnen. Und so wie zum Beispiel dein erstes Spiel dann gegen Green Goblin, wo du mit nur einem Lebenspunkt, wo er nur einen Lebenspunkt hatte und du dann noch knapp verloren hast. Sowas merkt man sich halt einfach. Und ja, dann ist es halt geil, ne?
Ja, absolut. Absolut. Kommen wir zu den modularen Sets und ich gehe mal davon aus, dass dieses Szenario-Pack drei modulare Sets hat, aber es hat ja vier. Ich vergesse nämlich immer, dass Goblin-Gimmicks auch theoretisch ein modulares Set ist, das ihr bei jedem anderen spielen könntet. Das ist einfach so fest verankert für mich mit Green Goblin, dass es eh immer dabei ist und dass ich es nur mit Green Goblin spiele. Habt ihr das schon mal woanders ausprobiert? Ich finde, es passt thematisch eben nur zu Green Goblin.
Wollte ich auch gerade sagen, ich habe es immer einsortiert gehabt, direkt hinter Green Goblin. Und ich habe es nie woanders gespielt.
Geht mir genauso.
Ja, genau. Und in beide Szenarien passt es halt auch wunderbar rein. Es ist einfach sehr Goblin-lastig. Natürlich könnt ihr es überall anders spielen, aber ich finde, das fühlt sich dann auch nicht so gut an. Für mich ist Marvel Champions auch immer so ein bisschen, so ein geschichtlicher Hintergrund ist schon immer wichtig. Ich möchte eine Story spielen und deswegen passe ich die modularen Encounter-Sets dementsprechend auch ein bisschen an. Hin und wieder habe ich auch schon Sachen zusammengeschmissen, einfach um es mal auszuprobieren. Aber ich finde, dass das modulare Encounter-Set oder die modularen Encounter-Sets, die ich auswähle, eigentlich immer schon so ein bisschen zum Szenario passen sollten. Mir macht das zumindest am meisten Spaß so.
Ja. Nö, es passt doch gut dazu, weil du halt, du hast viele, viele Minions, hast viel in den Goblin-Tricks, die Upgrades für die Minions, es passt halt einfach gut zusammen.
Ich finde dann immer schon in den Kampagnen-Sets die modularen teilweise schade, weil so ein Legions of Hell oder Black Order, die tust du ja nicht irgendwie bei irgendeinem so irdischen Schurken mit einfach mit rein. Das passt mir wieder ein bisschen schade dann.
Ja. Tatsächlich. Also ich würde sie auch nicht irgendwo anders mit reinpacken, auch wenn man das machen könnte. Klar gibt es da bestimmt auch irgendeine Erklärung für, dass das irgendwie irgendwo mal zusammenpasst. Aber ja, ist schon so.
Multiverse geht immer.
Ja, genau. Man kann sich das irgendwie immer zusammenspinnen. Und ich denke mal, in irgendeinem Comic oder in irgendeinem Cartoon oder so ist das genau so schon mal passiert, warum auch immer. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. Und wenn nicht, dann wird es bestimmt bald noch kommen. Da könnt ihr euch ziemlich sicher sein. Das zweite modulare Set, das ist das A Mass of Things. Das ist diese Geschichte mit Scorpion. Ein wirklich, wirklich cooler Minion, wenn ihr mich fragt. Ein sehr starker Minion. 3 Scheme, 3 Attack, 7 Lebenspunkte, Quick Strike. Und sobald er euch angreift und einen Charakter Schaden macht, wird dieser Charakter auch noch gestunt. Darum geht es auch so ein bisschen in seinem Encounter-Set, dass man den Gegner eben angreift und ihn stunt. Sein Zeitscheme hat dann auch noch einen negativen Effekt für jeden gestunten Friendly-Charakter im Spiel. Finde ich sehr, sehr cool. Ich spiele das Scorpion-Set extrem gern. Ich packe das bei fast jedem normalen irdischen Schurken irgendwo mit rein. Also bei Rhino spiele ich sehr oft, bei Sohut habe ich es dann mit reingepackt oder zumindest in die Auswahl gelegt. Bei Green Goblin ist es häufig dabei. Und auch schon ein paar anderen habe ich es ganz gerne gespielt. Also Scorpion gefällt mir richtig, richtig gut.
Ja, finde ich auch mega gut. Also gerade, dass der so mit diesem Betäubt auch arbeitet, was halt auch irgendwie thematisch ist und Sinn macht, finde ich auch richtig gut.
Ja, kann ich euch nur so zustimmen.
Das nächste ist Power Drain. Da geht es um Elektro. Ein weiterer Charakter, der sehr ikonisch ist im Spider-Man-Universum. 2 Scheme, 2 Attack, 6 Lebenspunkte ist ein Criminal. Ich muss mal gerade gucken. Beide von ihnen, die sind keine Elite-Minions. Ich sehe auch gerade bei Scorpion, ich weiß nicht, ob das hier ein Fehler ist, der hat überhaupt keinen Trait.
Ja, weil, hat keinen.
Okay, weil seine Schwanzspitze geht auch so ein bisschen über den Rand der Karte. Vielleicht hat das mit dem Trait dann eben designtechnisch nicht mehr drauf gepasst. Ja, bei ihm geht es so ein bisschen darum, dass Karten abgelegt werden und das führt dazu, dass ihr schneller durch das Encounter-Deck geht, genau, und dann theoretisch schneller Acceleration-Tokens kommen. Das kann natürlich für den einen oder anderen Helden sehr, sehr gefährlich sein. Meiner Meinung nach aber das Schwächste der drei bzw. der vier modularen Encounter-Sets, das dabei ist, also ist immer noch sehr cool, aber ich finde die anderen beiden stärker zumindest.
Ja, stimmt. Ich habe es mir vorhin auch nochmal angeschaut. Und muss da auch sagen, dass ich das doch am einfachsten fand. Also klar, du kriegst nochmal indirekten Schaden, wenn er dich angreift. Und auch sein Nebenplan ist jetzt nicht so geil, wenn man den dann besiegt hat. Also da ist es so, dass man 2 Karten vom Begegnungsdeck ablegen muss. Und für jedes auf diese Weise abgelegte Boost-Symbol muss jeder Spieler eine Ressource eines beliebigen Typs von seiner Hand ablegen. Und das finde ich schon hart.
Ja.
Also diesen Nebenplan finde ich hart. Ansonsten finde ich ihn okay, aber den Nebenplan finde ich hart.
Stimmt, das kann mal übel enden, ja.
Wenn der Nebenplan voll Elektro reinkommt, habe ich immer versucht, ihn einfach liegen zu lassen und mit dem einen Acceleration-Token einfach zu leben.
Das ist auf jeden Fall auch eine Option, genau. Beim nächsten modularen Encounter-Set kann man den Nebenplan wahrscheinlich nicht einfach liegen lassen, weil ein Crisis-Icon drauf ist und so könnten wir das Main-Scheme nicht mehr bearbeiten, denn bei Tombstone sind meiner Meinung nach so ein bisschen die gemeinsten Karten dabei. Erstmal ist er ein ziemlich harter Gegner, 2 Scheme, 3 Attack, 9 Lebenspunkte. Wenn er angreift und Schaden macht, musst du entweder eine Mental oder eine Physical Resource aus deiner Hand ablegen, wenn das möglich ist. Das Schlimmste an ihm finde ich aber die... Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken, nicht, dass ich etwas Falsches sage. Genau, das All Tied Up. Das wird an eure Identity gelegt und der ausgerüstete Charakter kann sich nicht ready machen und nicht die Form wechseln und ihr müsst erstmal 2 Ressourcen ausgeben, um diese Karte wieder loszuwerden. Das finde ich schon ziemlich fies.
Die du ja wenigstens auch als Held ausgeben darfst. Ne?
Ganz ja, genau.
Viele Karten von diesen Attachments sind ja oft Alter Ego.
Genau, genau. Wie sein anderes zum Beispiel, seine Media Coverage, die auch 2-mal dabei ist. Dadurch werden, wenn Revealed Effekte 2-mal abgehandelt und das könnt ihr nur loswerden, wenn ihr Alter Ego seid. Und auch hier muss eine Ressource ausgegeben werden. Also ich finde, seine Attachments finde ich ziemlich, ziemlich gemein und haben ja schon häufig das Spiel irgendwie vermiest. Und er selbst auch mit seinen 9 Lebenspunkten und 3 Attack ist natürlich auch sehr, sehr, sehr gefährlich.
Muss ich mal blöd fragen, das muss auch ich selbst ausgeben, oder? Das kann jetzt nicht der Mitspieler ausgeben, oder?
Ja. Okay. Genau, ansonsten ja, steht das, es gibt irgendwo so eine Karte, da steht auch, dass Mitspieler das für dich ausgeben dürfen. Mhm. Muss mal kurz überlegen, in welchem Set das war. Ich bin mir sicher, dass es sowas gibt. Tja, vielleicht kommen wir noch drauf, vielleicht sehen wir das irgendwo bei einem anderen Helden oder bei einem anderen Szenario, besser gesagt. Ich komme gerade nicht drauf, aber ich bin mir sicher, dass es sowas gibt.
Ja, ich finde ihn auch ziemlich hart. Also, dass du quasi auch immer deine Hand wieder verringern musst, wenn er dich angreift. Und dasselbe, das funktioniert quasi auch bei dem Nebenplan, dass du auch entweder die Ressource ausgibst oder 2 Bedrohungen platziert wird, wenn aufgedeckt. Und das ist schon nervig.
Ja, das stimmt. Ja, die Leute im Chat stimmen uns da auch zu. Tom Stone wird allgemein als recht schwierig empfunden.
Das auf jeden Fall. Entschuldige. Auf jeden Fall auch unerwartet hart. Ne? Also meine Tombstone ist ja jetzt keiner irgendwie der bekannteren Spider-Man-Gegner, dass jetzt der gerade da mit 9 Lebenspunkten um die Ecke kommt. Ist auch überraschend.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man wollte wahrscheinlich darstellen, dass er so widerstandsfähig ist. Ich habe jetzt vor kurzem, um mal auf Tombstone zu sprechen zu kommen, ich lese gerade so die Spider-Man-Neuauflage-Comic-Reihe, die so, naja, so mittelmäßig gut ist, sagen wir mal. Und kurz davor, bevor dieser Neustart erfolgt ist, da gab es auch wohl mal eine Storyline mit Tombstone, wo er irgendwie zu einem supermächtigen Wesen wurde, wo ich mir dann auch dachte, okay, es hat schon mal irgendwie alles gegeben und das eben auch. Also da ist er ein kleines bisschen präsenter, als man das vielleicht von früher gewohnt ist. Ja, so viel zur Green Goblin Box. Habt ihr noch abschließende Worte? Sonst würden wir zur Wrecking Crew weiterspringen.
Ich bin durch soweit. Passt.
Zum Abriss bereit.
Alles klar. So, die Wrecking Crew. Da mache ich ausnahmsweise auch nochmal den Anfang. Ich habe ja bisher selten gutes Haar an diesem Set gelassen, denn ich finde einfach, dass das Szenario für Anfänger konzipiert ist, was den Schwierigkeitsgrad angeht, aber vielleicht ein bisschen zu komplex ist, weil so viel passiert, man immer schauen muss, wo legt man jetzt die Threat-Marker hin, man braucht dafür auch übrigens extrem viel Platz, weil man eben 4 Gegner hat und was passiert dann und so, also ich finde die Komplexität zu hoch dafür, dass der Schwierigkeitsgrad so niedrig ist. Wäre es schwerer, wäre das auf jeden Fall was für Leute, die schon sehr, sehr viel gespielt haben und auch eine große Herausforderung, so empfinde ich das eben nicht. Was ich aber diesem Set zugutehalten muss, ist einfach, dass auch hier FFG scheinbar, oder ganz sicher sogar, einfach nochmal zeigen wollte, was alles möglich ist. Es ist also möglich, dass wir auch mehrere Gegner gleichzeitig haben. Wir können ja theoretisch auch mit 4 Helden spielen. Also gibt es auch die Option, dass wir 4 oder auch weniger oder vielleicht auch mehr Gegner gleichzeitig haben können. Und das rechne ich denen schon hoch an, auch wenn dieses Szenario nicht so gut gelungen ist, meiner Meinung nach. Daraus haben sie aber definitiv gelernt, denn ich finde, Corvus Glaive und Proxima Midnight, die ja auch mit 2 Schurken kommen, haben das dann deutlich besser gemacht. Das ist ein Szenario, das ich sehr, sehr gerne spiele.
Ja, ich habe nur Schlechtes gehört, bevor ich es gekauft habe. Dann habe ich es mir gekauft, dann habe ich es gespielt. Und ich muss sagen, weil ich, wenn andere Mechaniker reinkommen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass ich das meistens gar nicht so schlecht finde und fand auch das nicht so schlecht, als ich es das erste Mal gespielt habe. Aus der Sicht, wie du es jetzt gesehen hast, mit, dass es in Summe sehr einfach ist, aber die Komplexität von dem ganzen Abhandeln und so weiter doch relativ hoch ist, so habe ich es noch nicht gesehen. Und das stimmt. Also ich musste schon viel gucken und machen und das macht es natürlich ein bisschen kompliziert. Ich fand es aber generell mal eine ganz coole Geschichte, einfach das mal zu probieren mit diesen vier Schurken. Ist jetzt nicht ein Lieblingsszenario, was ich oft auf den Tisch packe, aber es war interessant, das mal gespielt zu haben.
Ja, ich bin an der Stelle einfach mal raus. Das einzige Set von Marvel Champions, was ich nicht besitze, was ich mir bewusst nicht gekauft habe.
Ja, okay. Ich hatte es auch tatsächlich relativ spät erst. Ich weiß gar nicht genau wann. Ich weiß, dass das Video dazu kam auch deutlich verspätet, weil ich das Set nicht zum Starttermin hatte. Und dann dachte ich mir auch eigentlich, als ich es dann hatte, naja gut, ich finde es jetzt echt nicht so toll, dass ich da jetzt auch nicht zu machen muss, aber der Vollständigkeit halber habe ich es dann doch gemacht. Vielleicht bin ich manchmal ein bisschen unfair dem Set gegenüber. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Wrecking Crew für mich jetzt, also ich kannte sie kaum vorher. Ich musste mich so ein bisschen einlesen und ich finde auch den Story-Hintergrund, dass ein magisches Brecheisen denen ihre Kraft gibt, fand ich jetzt nicht so richtig interessant, sage ich mal. Deswegen haben sie auch keinen leichten Stand bei mir. Ich weiß auch gar nicht, wann habe ich sie zuletzt gespielt. Kurz nachdem The Hood erschien ist, habe ich sie zuletzt gespielt. Das hatte ich auch nochmal angesprochen. Es gibt ja in dem The Hood-Szenario das modulare Encounter-Set eben mit der Wrecking Crew und dass ich das dann mit so ein paar Hausregeln eben auch für die Wrecking Crew als Szenario nutze.
Ja, ich meine, ich finde es halt schade, wenn man sich die anderen Szenario-Packs anschaut, waren immer irgendwie noch diese modularen Encounter-Decks dabei oder so. Das habe ich halt hier nicht. Ich kann hier wirklich nur das Szenario spielen und das war's. Und das ist natürlich, ja, ein bisschen schade.
Ja, genau, das finde ich auch sehr schade. Kein Mehrwert, so richtig, dieses Paket.
Ja, genau.
Ich habe es mir gerade nochmal von den Grafiken angeguckt. Ist auch nicht so geil. Ich fand es halt, wie gesagt, einfach nur cool, mal gegen vier Schurken gleichzeitig und wie funktioniert das mit dem Übergeben auf die anderen. Das fand ich halt interessant gelöst. So.
Ja, genau. Es gibt auch so ein bisschen eine taktische Geschichte dabei. Also man kann das ja auch mit beeinflussen, indem man eben die Side-Schemes, jeder hat ja sein eigenes Side-Scheme, jeder Schurke, indem man die entsprechend ein bisschen bearbeitet. Und so kann man quasi mitentscheiden, welcher der aktive Gegner wird, die auch alle andere Fähigkeiten haben, wenn sie angreifen. Ich finde auch, da gibt es deutliche Unterschiede, was die Stärke der Gegner angeht. Dementsprechend konzentriere ich mich immer schon auf die Stärksten anfangs. Ich habe aber auch schon Runden gespielt, da habe ich mich absichtlich auf die potenziell Schwächeren erst gestürzt, damit es einfach ein bisschen schwieriger wird. Aber ja, es gibt ja auch so ein bisschen taktische Tiefe, das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber insgesamt finde ich das nicht so richtig, richtig toll gelöst. Es kam hin und wieder mal der Vorschlag, dass man dann quasi, wie das bei den anderen Helden ist, beide Varianten des Schurken bespielt, also zum Beispiel Wrecker A und danach Wrecker B. Das macht das Szenario meiner Meinung nach aber noch leichter. Denn so habt ihr erst einmal nur die Standardgegner und habt da wieder mehr Zeit, euch stärker aufzurüsten, bevor ihr dann gegen den wirklich starken die starke Variante des Gegners antretet. Also auch das war für mich jetzt kein Mehrwert und hat es nicht besser gemacht. Im Gegenteil, hat es eher einfach nur in die Länge gezogen und das Ende oder das Ergebnis war zumindest dasselbe.
Was mich mal interessieren würde, hat das schon mal irgendwie jemand ausprobiert, doch mit irgendwie modularen Encounter-Decks ein bisschen interessanter zu machen? Also auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen?
Also ja, ich hatte zum Beispiel das Wrecking Crew modulare Encounter aus The Hood genommen und sobald ich einen der Wrecking Crew besiegt habe, habe ich den entsprechenden Minion in das aktive Deck gemischt. Und so kamen dann halt die ganzen Wrecking Crew weiterhin im Spiel vor, auch wenn der Villain eben besiegt war. Das hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht als vorher, das fand ich ganz interessant, weil die Minions ja auch wirklich sehr, sehr stark sind, wir werden sie gleich nochmal sehen. Ich habe auch schon von anderen gehört, die in jedes dieser Sets nochmal ein modulares Encounter-Set reingemischt haben, so Scorpion und sowas bietet sich da meiner Meinung nach auch einigermaßen an.
Ich weiß nicht, das könnte ich mir noch vorstellen, dass das halt irgendwie doch ganz cool wäre, das mal zu probieren. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber vielleicht mache ich das nochmal.
Ja. Gut, alles klar. Dann denke ich, gibt es da auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Und wir gehen weiter. Dann ist in der englischen Variante Kang erschienen oder Kang. Ich weiß, der eine oder andere rückt sich darüber auf. Ich bin mal sehr gespannt, wie sie in den deutschen Versionen der MCU-Filme diese Person nennen, ob sie Kang oder Kang sagen. Wir bleiben mal bei Kang. Am 2. Oktober 2020 kam diese Geschichte raus. Nee, sogar schon im August 2020 kam diese Geschichte, glaube ich, raus. Ich glaube, das war so einer der ersten Sets, die auf dem europäischen Markt auch ein bisschen früher erschienen sind. Da war so ein bisschen für mich eine kleine Down-Phase kurz vorher. Ich schaue gerade noch mal, was kam vorher raus. Genau, die Red Skullbox kam raus, die mich jetzt nicht so restlos überzeugt hat. Im Nachhinein betrachtet war ich dann doch ein bisschen positiver gestimmt. Aber Kang hat es wirklich für mich gemacht. Kang ist ein unfassbar genialer Schurke. Das ganze Set ist wirklich ultra genial gemacht, super stark designt. Und hätte ich wahrscheinlich nicht dieses tolle Erlebnis mit Green Goblin gehabt, wäre auch Kang bei mir auf jeden Fall die Nummer 1.
Ja, neue Mechanik wieder mit dem Set reingebracht. Ganz neue Mechanik, dass die Helden quasi geteilt werden in der zweiten Phase und da auch einfach Abwechslung drin ist. Du kannst, egal wie du spielst, du kriegst immer, wenn du nicht Pech hast, immer einen anderen Kang 2, sage ich mal. Und das finde ich ultra gut.
Ja, auf jeden Fall. Also absolut top. Gerade zu viert oder auch solo und vierhändig immer wieder ein Erlebnis und dann eine abendfüllende Veranstaltung. Richtig geil.
Stimmt, es ist wirklich lang, das Szenario. Ich hatte es ja damals irgendwie im Video ausgerechnet, wenn man zu viert spielt, wie viel Schaden man machen muss, im besten Fall nur um Kang zu besiegen. Was ja unglaublich viele Schadenspunkte sind, die ihr machen müsst. Dann kommt auch noch mit einer Tough-Statuskarte rein und so. Und das ist wirklich ein richtig, richtig schön konzipiertes Szenario. Ich finde, das Schwierigste an diesem ganzen Szenario ist für mich immer der Anfang. Kang 1, da das erste Main-Scheme mit 7 Threat-Markern pro Spieler relativ schnell abgeschlossen ist, wenn man am Anfang schon so ein bisschen den Faden verliert und vielleicht früh switchen muss. Seine Fähigkeit führt ja dazu, dass er seine Angriffskraft erhöht oder Threat-Marker auf das Main-Scheme legt. Dann kann man da verlieren. Also wenn ich gegen Kang verliere, dann in den allermeisten Fällen in der ersten Phase.
Und es beginnt ja auch gleich mit einer zusätzlichen Begegnungskarte pro Spieler. Also der Druck ist einfach sofort da, den man erstmal aushalten muss, um dann sozusagen sich ein bisschen aufzubauen, um dann für die zweite Phase gewappnet zu sein.
Ja.
Genau. Ja, das weitere Vorangehen ist, dass man, wenn man dann eben die erste Kang-Variante geschlagen hat, dass er euch dann, euch Spieler, durch die Zeit schickt, in andere Dimensionen schickt oder wie auch immer. Und ihr dann in der Stufe, gut, die Stufe 2 des Main-Schemes wird quasi gar nicht bespielt. Ihr geht gleich weiter in Stufe 3. Und da könnt ihr eben auf 4 unterschiedliche Kang-Inkarnationen treffen, nämlich Immortus, Iron Lad, Ramatut oder Scarlet Centurion. Und je nachdem, auf wen ihr trefft, habt ihr eine andere Gefahr, die ihr euch stellen müsst. Und habt ihr da so einen Favoriten, den ihr am liebsten sehen möchtet oder den ihr eigentlich nicht sehen möchtet, weil ihr wisst, dass es dadurch ziemlich schwer wird?
Boah, schwer.
Also wen ich nicht sehen möchte, ist Iron Lad wegen der Vergeltung. Das nervt immer. Den Rest finde ich eigentlich relativ austauschbar. Ne? Der Scarlet Centurion, weil er halt null Plan hat, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. der ist natürlich ein bisschen flexibler. Aber ansonsten, so viel tun die sich nicht, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt, genau. Es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Der Ramatut kann auch nochmal ordentlich wehtun, wenn man viele Obligations im Spiel hat. Aber ansonsten ist das relativ gleich. Ja, Iron Lad sehe ich auch am wenigsten gern. Ich hatte letztens ein Spiel gemacht, da ist dann der Hawkeye-Spieler auf Iron Lad getroffen. Das war dann ganz angenehm, ne? Da hat der Retaliate nicht so das große Problem gemacht. Aber ich selbst sehe Iron Lad auch eigentlich am wenigsten gern. Ich sehe eigentlich am liebsten Centurion. Meistens ist es so, dass ich nach der ersten Phase von Kang mich erstmal heilen möchte und Centurion gibt einem da die meiste Zeit. Deswegen habe ich den eigentlich am liebsten.
Ja. Genau, ich finde den Immortus finde ich am nervigsten mit.
Ja, den kann man nicht angreifen, wenn Minions im Spiel sind, ne? Ja, ganz das genau. Stimmt. Genau, was nochmal wichtig zu sagen ist, eine der Besonderheiten ist, dass wenn ihr in diese dritte Phase kommt und ihr spielt mit mehreren Spielern, dann bildet ihr alle einzelne Play Areas, also einzelne Spielbereiche und ihr spielt dann plötzlich nicht mehr als Team. Ihr könnt den anderen nicht unterstützen, solange ihr nicht in demselben Spielbereich des Mitspielers seid. Im Laufe des Spiels werdet ihr wieder den Spielbereich von anderen Mitspielern betreten können, aber in dieser Phase, am Anfang dieser Phase, ist das eben nicht mehr der Fall. Ihr spielt dann plötzlich solo. Deswegen haben die einzelnen Kang-Varianten auch 18 Lebenspunkte und nicht 18 Lebenspunkte pro Spieler. Das kommt dann später bei Kang 3 wieder, so war es ja auch bei Kang 1. Aber das ist euer ganz persönlicher Gegner und ihr könnt euch da nicht gegenseitig unterstützen. Gerade für mich, der eigentlich nur Multiplayer spielt, auch wenn ich alleine spiele, spiele ich ja mit zwei Helden mindestens, war das eine ziemlich, ziemlich coole Neuerung und hat, also ganz ehrlich, es hat nicht die Art und Weise, wie ich meine Decks baue, beeinflusst, aber es hat doch so ein bisschen den Blick auf Solo-Decks ein bisschen mehr gerichtet.
Ich fand es auch cool, dass es eigentlich nicht ganz so schlimm ist, wenn jetzt quasi der eine Held, keine Ahnung, wenn ich jetzt in Aggression spiele und dann der Nebenplan oder dieser, ja, der Hauptplan in dem Fall dann aufgeht, dass es nicht so schlimm ist für mich als Spieler, als der einzelne Spieler. Also das eine, der kann quasi seinen Kang einfach siegen, der andere nicht. Und im Endeffekt kommen beide dann wieder zusammen und die Gruppe hat halt einen kleinen Malus, aber das ist okay.
Ja.
Fand ich auch eine coole Lösung.
Genau, ihr könnt quasi nicht verlieren im zweiten Szenario, außer ihr werdet halt besiegt. Aber wenn ihr ja kurz davor seid, switcht ihr einfach ein alter Ego und verliert im Prinzip euren Hauptplan. Das ist nicht ganz so tragisch. Da kommt dann ein kleiner negativer Effekt, der aber jetzt auch nicht so schlimm ist, finde ich. Aber ja, besser ist es natürlich, ihr besiegt den Gegner, ne? Das ist klar.
Ja.
Ich komme ja auch aus dem Herr der Ringe Living Card Game und da gab es vor, ich habe gerade überschlagen, vielleicht 8, 9 Jahren so den zweiten Zyklus. Da gab es ein Abenteuer in Moria. Ich meine, das hieß die Grundfesten der Welt. Vielleicht sagt sogar dem einen oder anderen Zuhörer irgendwas. Und da war halt auch diese Thematik. Man läuft da durch Moria, auf einmal bricht eine Wand ein und man fällt und findet sich in so einer surrealen Welt unter Moria noch wieder und ist halt getrennt. Ne? Und dieses Gefühl, dass sich da die Spieler aufteilen, auf einmal jeder für sich erstmal da zurechtkommen muss, dass das in einem Kartenspiel transportiert wird, das war halt super damals. Also das ist bis heute mein liebstes Herr der Ringe Encounter sozusagen und das hat mich halt total auch daran erinnert.
Ja, hört sich auf jeden Fall auch interessant an, ja. Ja, genau. Habt ihr dann entweder verloren oder gewonnen gegen eure Kang 2-Variante, dann kommt nochmal Kang der Eroberer, wie auch immer, in seiner dritten Form und mit dem vierten Main-Scheme, das es dann zu besiegen gilt, beziehungsweise Kang zu besiegen gilt. Er ist dann einfach nochmal ein Stück stärker als in der ersten Form. Die Fähigkeit ist wieder dieselbe wie beim ersten Mal. Also er kann wirklich, wirklich viel Schaden auch machen und hält auch recht viel aus. Mal ganz kurz schauen hier, sind die Expert-Kangs? Hier sind die Expert-Kangs. 25 Lebenspunkte pro Spieler in seiner letzten Form. Spielt er also zu viert, hat er einfach mal 100 Lebenspunkte.
Ja.
Also ein wirklich, wirklich, wirklich harter Gegner. Viele nette und auch viele gemeine Encounter-Cards dabei. Kann sehr viel Schaden machen. So ein bisschen die Sache, die bei ihm auch noch ist, sind diese Obligation-Cards. Ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch? Verpflichtung?
Verpflichtung.
Mhm. Ja, genau. Da kommen hier einige dabei. Die Verpflichtung der Helden wird eben nicht mit reingemischt. Diese Karten bleiben dann im Spiel und müssen dann als alter Ego in den allermeisten Fällen, ich glaube sogar in jedem Fall, abgehandelt werden. Haben negative Effekte. Ihr könnt zum Beispiel keine heldenspezifischen Karten mehr spielen und solche Geschichten. Ihr könnt Kang nicht angreifen. Ihr kriegt Schaden, wenn ihr eure Basiswerte nutzt und. Und außerdem triggern auch noch ein paar weitere Encounter-Cards damit. Das sind also Karten, die ihr loswerden wollt. Verliert ein Spieler seine zweite Kang-Variante. Wie gesagt, ist das Spiel noch nicht verloren. Aber dann führt es dazu, dass Kangs Dominion, ein Schiff, das aussieht wie ein Schwert, als Side-Scheme ins Spiel kommt. Und solange das im Spiel ist, kann Kang keinen Schaden erhalten. Und sobald es besiegt ist, bekommt der Spieler, der das besiegt hat, eine Encounter-Card. Und davon kann potenziell 4 Stück im Spiel sein, mit jeweils 3 Threat-Markern pro Spieler. Also solltet ihr alle eure Variante 2 verlieren, wenn ihr mit 4 Spielern spielt, dann habt ihr schon ein kleines Problem. Außerdem, das ist auch noch nicht alles, sobald ihr die vierte Stage der Main-Schemes betretet, kommt euer Nemesis-Minion ins Spiel und da müsst ihr gerade als Venom-Spieler aufpassen, denn da kommen 4 Symbionten auf euch zu und wenn die euch angreifen, machen die 8 Schaden zusammen mit Kang, der im Standard 2 Angriff hat und im Expert 3 Angriff hat, kann das Spiel mal ganz schnell für euch vorbei sein. Also spielt ihr Venom, flippt in die alter Ego, kurz bevor ihr das vierte Main-Scheme betretet.
Ja, man sieht einfach, ne, da ist einfach schon so viel los und man darf ja auf jeden Fall gegen alle 3 Stages kämpfen. Das ist ja wie bei Collector 2 sozusagen. Ne? Also das ist ja einfach ein super Spielerlebnis.
Ja.
Ja, ich habe auch gerade nochmal geguckt bei dem Experten-Kang, der kommen fast alle mit Day ins Spiel. Oder alle.
Alle, ja.
Und der letzte ist auch richtig böse. Also, sobald er sich angreift, platziere eine Bedrohung auf dem Hauptplan oder plus zwei auf den Angriff, dann hat er schon fünf Angriff plus Boostkarte.
Ja.
Ist schon hart.
Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich, wirklich, wirklich brutal. Aber macht Spaß. Also macht richtig, richtig Spaß. Also jedes Szenario ist für mich auch immer sehr fordernd. Da gibt es eigentlich. Ich hatte noch kein Spiel gegen Kang in Expert zumindest, wo ich dann einfach nur durchgelaufen bin und sagte, ja gut, so war's halt, ne? War easy. Das ist immer sehr, sehr fordernd. Das ist auch ein Szenario, das man nicht unbedingt gewinnt. Gerade wenn man das erste oder zweite Mal spielt, kann es durchaus sein, dass man da vielleicht nochmal den einen oder anderen Anlauf braucht, bis man auch rausbekommen hat, wie dieses Szenario wirklich funktioniert.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe es auf Expert durchgespielt mit Quicksilver und Scarlet Witch und ich habe auch drei Anläufe gebraucht oder so, bis ich wusste, was passiert, wie muss ich das wohl handeln und so. Und es war richtig krass, episch, also wirklich lang gedauert auch und sehr geil.
Wenn man masochistisch ist, könnte man ihm ja auch mal den Infinity-Handschuh geben. Wo ich mich jetzt gerade frage, was würde mit dem Handschuh in Phase 2 passieren?
Ja, okay, der würde wahrscheinlich bei dem ursprünglichen Kang bleiben. Ja, außer man spielt Solo, dann kann man den ja einfach mitgeben. Ja. Die modularen Encounter-Sets, da sind auch welche dabei. Und da muss ich auch sagen, die spiele ich auch nur mit Kang und ich spiele sie immer alle bei Kang. Ich habe sie grundsätzlich immer drin, die sortiere ich gar nicht mehr raus. Deswegen weiß ich nicht so ganz genau, was wozu gehört, aber jetzt sehe ich es ja. Also, ich habe das gerade vor mir offen. Das Temporal Modular Set hat die Ancient Warrior, diese relativ schwachen Minions mit zwei Lebenspunkten. Die haben zwar Quick Strike, die noch etwas schwächeren Chitauri Soldier, wenn ihr mich fragt, aber dafür den Tyrannosaurus Rex, der irgendwie so ein bisschen deplatziert fast wirkt. Also der Spaß dann ist halt, dass der Sachen durch die Zeit schickt und eben dann auch einfach mal einen T-Rex rausholt. Sechs Lebenspunkte mit Tough-Statuskarte, macht drei Schaden, wenn er angreift, drei Boost-Icons. Also der ist schon ziemlich gemein.
Ja, definitiv.
Genau, das nächste modulare Encounter-Set, die Anachronauts, das ist eine ganze Reihe von Elite-Minions. Das freut mich persönlich ja immer wieder. Da haben wir zum Beispiel sowas wie Death Hunt 9000, der eine, ja, ich glaube, für damals neue Mechanik reinbringt. Ein Schurk, ein Scherge, der Valenius ist, der also auch Boostkarten bekommt. Deswegen sind seine Stats mit 1 und 1 relativ niedrig. Ja, auch einige coole Gegner dabei, die auch, ich weiß nicht genau, wie da der geschichtliche Hintergrund ist, aber sie scheinen aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Bereichen des Universums zu stammen. Und das ist quasi so die Elite-Truppe von Kang, das Ginyu-Sondo-Kommando von Kang, wer sich mit Dragon Ball auskennt. Hat mich irgendwie daran erinnert, weil es auch eben fünf sind. Und das ist ein ziemlich hartes Encounter-Set, wenn ihr mich fragt.
Ja, also ich muss sagen, ich kenne mich in den Comics, gerade bei Kang, nicht so wirklich aus. Deswegen, ich konnte mit den Modular Encounter Sets nicht so richtig viel anfangen, sagen wir mal, vom Thema her. Aber an sich fand ich die auch sehr cool, wie die sich spielen. Und ja, ich habe jetzt noch nie alle drei reingemischt. Ich hatte, glaube ich, immer Zeitversetzt mit drin und Meister der Zeit. Das andere habe ich nicht reingemacht, weil ich damit auch nicht so richtig, ich, keine Ahnung, ich kenne die alle nicht und deswegen hat es mich nicht so gereizt.
Ja, ich habe immer Zeit versetzt und die Anachronauten mit drin und Meister der Zeit. Also das, wo Kang selber quasi nochmal der Minion ist, hatte ich bei ihm selber dann nicht, aber gerne auch mal bei anderen.
Genau, ihr spricht schon das dritte an, Master of Time Modular Set. Da ist eben Kang selbst nochmal als Elite-Minion drin. Auch er ist tough und hat Valenius. Das bedeutet also, er bekommt auch Boostkarten, deswegen seine Werte nur 1 und 1. Und hier ist auch interessant, dadurch, dass sein Titel erweitert ist, also es ist Kang und in Klammern Master of Time ist, kann man ihn eben auch mit Kang zusammen spielen. Und auch hier sind weitere Obligations drin, es sind noch diese Time Displaced Soldier drin, also relativ schwach. Gut, okay, die haben Search, dieser Minion, also dadurch muss eine neue Encounter-Card aufgedeckt werden, ansonsten sind die auch nicht so stark. Aber auch da ein paar nette und gemeine Karten drin. Ich finde, das ist alles sehr, sehr stimmig für Kang, deswegen spiele ich die, wie gesagt, alle drei mit drin, aber auch eben nur bei Kang. Und ja, müsste mal gucken, wo man die vielleicht nochmal mit einbauen könnte, denn eigentlich kann er ja zu jeder Zeit überall auftauchen.
Ich finde, thematisch kann man Meister der Zeit kann man schon irgendwo mit reinmischen. Die anderen finde ich so, ja, thematisch passen die dann nicht so ganz. Aber Meister der Zeit finde ich von der Thematik her kann man eigentlich überall mit reinmischen.
Wenn er dann im Kampf gegen Rhino irgendwie mal erscheint, ist er halt gerade aber falsch abgewogen.
Ja, ups,
Ja, kann
hoppla.
ja sein.
Ja, macht euch weiter, beachtet mich gar nicht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, springen wir weiter zu The Hood. The Hood, das neueste Set im November erschienen. In Deutsch ist es, glaube ich, auch relativ kurz danach erschienen, ne? Also ist nur, oder sogar gleichzeitig im November. Ja.
Ja,
Ja,
gleichzeitig.
gleichzeitig.
Ah ja, genau. Das meiner Meinung nach Tolle an The Hood ist nicht das Szenario, sondern die ganzen Modulars. Ich finde das Szenario jetzt nicht unglaublich schlecht, ich finde es jetzt aber auch nicht unglaublich gut. Es kann so einen kleinen Loop entwickeln, wodurch es sehr, sehr schnell, sehr, sehr schwer wird, wenn nämlich sehr, sehr viele Encounter-Cards kommen. Wenn man es tatsächlich schafft, The Hood in seinem ersten Main-Scheme zu halten, und das ist bei mir immer der Plan, dann geht das mit dem Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen. Also dann kommt dieser Loop so gut wie nie zustande und dann ist das durchaus überschaubar, was The Hood so drauf hat. Aber das Besondere an ihm ist eben, dass es diese ganzen modularen Counter-Sets gibt und dass er eben mit so vielen interagiert. Wenn ihr also eine Runde The Hood spielt und ihr müsst bis zum letzten Main-Scheme gehen, seht ihr einige modulare Encounter-Sets, die hier zufällig reingemischt werden. Wie ist eure so generelle Meinung von The Hood als Szenario?
Ich finde es halt sehr swingy. Also es ist sehr abhängig davon, was ich ziehe, ob das Ganze jetzt ultra hart wird oder ob es normal bleibt, sag ich mal. Einfach fand ich es nie. Also auch wo ich gewonnen habe, fand ich es nicht einfach. Aber halt sehr swingy. Es kann sich schnell irgendwie hochschaukeln und dann, ja, die ersten beiden Male bin ich sang- und klanglos untergegangen. Ich habe es schon Pre-Stream erzählt gehabt. Keine Chance gehabt. Die ersten beiden Male.
Also ich mag ihn auf jeden Fall, der war auch in meinen Top 5. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, wenn man ihn im ersten Main-Scheme hält, dann ist er auch einfach. Fand ich auch. Passiert ja auch gar nicht mal so viel. Aber ich liebe alleine schon so ein bisschen die Vorbereitung. Ich bin da echt Nerd. Ich liebe es mir, Gedanken zu machen, welche 7 Encounter-Sets ich dann quasi nehme, welche da thematisch passen oder auch mal nicht passen. Und gerade als er dann draußen war und ich den hier mehrfach gespielt habe, dass ich dann zu meiner Frau rüberrief, nimm mir mal eine Zahl von 1 bis 7 oder eine Zahl von 1 bis 6. Das konnte ich schon irgendwann nicht mehr hören, sozusagen, ne? Weil ich immer dann sie aber entscheiden lassen, welches Set ich zufällig, habe auch dann nicht geguckt, quasi reingemischt habe. Also alleine das war dann schon so ein bisschen ja, Nerd-Faktor.
Also, ich habe es noch nicht geschafft, den nur im ersten Main-Scheme zu lassen. Und deswegen, glaube ich, war es bei mir auch so schwierig. Es ist halt durch seine, jetzt kommen wir ja zu den Sachen kommen. Durch seine falsches Spiel, Spezialfähigkeit, kamen immer so viel Begegnungskarten rein, wo dann einfach der Plan vorangetrieben wird, was ich nicht planen konnte. Und zack, bumm, war ich in dem zweiten und dann ging es bergab.
Ja, genau, das ist einfach so die große Gefahr, ne? Dass dieser Loop sich aufbaut und durch diese Foul-Playability Encounter-Cards abgelegt werden. Und wenn das eben keine The Hood-Encounter-Card ist, dann bekommt ihr die als Encounter-Card zugeteilt. Und je weniger Encounter-Sets drin sind, desto schwächer ist diese Fähigkeit oder desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine Encounter-Card aufdeckt, die nicht zu The Hood gehört.
Aber da geht der Spielspaß erst bergauf.
Also, ja, das stimmt schon.
Ja, The Hood, ein Charakter, den ich vorher gar nicht so kannte, muss ich sagen. Der hat ja auch. Ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen, das hatte ich damals bei Kang auch gemacht. Das war auch tatsächlich ein Charakter, den ich so gar nicht kannte. The Hood hat ja was, und das sieht man jetzt in diesem Set gar nicht, eigentlich auch ein bisschen was mit Dormammu zu tun. Da hat er so ein bisschen seine Fähigkeiten her. Hier wird eher so drauf gegangen, der geschichtliche Hintergrund ist, dass er eine Allianz aus Superschurken, naja, oder weniger bekannten Schurken zusammenstellen will, um damit dann New York zu übernehmen. Das finde ich, haben sie schon ganz gut umgesetzt mit diesen ganzen modularen Encounter-Sets. Aber dieser Dormammu-Part, ich weiß nicht, inwieweit der irgendwie relevant ist. Das, was ich gelesen hatte, war gleich das Erste, was ich gelesen hatte, ist, dass er irgendwie seine Kraft oder Kräfte durch Dormammu bekommen hat. Das taucht hier nicht so auf.
Okay, war mir auch nicht so bewusst. Aber generell finde ich ihn als Szenario-Pack echt Er bringt halt wirklich dadurch den Mehrwert, dass du halt die ganzen modularen Encounter-Sets hast. Und ich finde halt trotzdem, dass sie spielmechanisch sich was einfallen lassen haben mit dem, ich decke eine Karte auf und bekomme die dann als verdeckte Encounter-Karte dazu, weiß aber natürlich schon, was es ist. So, das finde ich auch interessant von der Art her, dass ich die Encounter-Karte bekomme, aber eigentlich schon weiß, was es ist. Kann zwar manchmal nichts dagegen machen,
Nee, klar,
aber
aber man kann sich
fand ich ganz
schon,
cool.
ja genau, man kann, vielleicht kann man sich ja schon darauf vorbereiten oder man weiß wenigstens, was kommt.
Ja.
Genau, modulare Encounter-Sets, da sind, wisst ihr das so spontan, wie viel sind es? 9? Mit den 9
Neun,
Standard und
ja.
9 Expert-Set irgendwie, ne?
Also neun, neun und da zusätzlich noch das Standard- und Expert-Set, glaube
Ah
ich,
ja,
oder?
okay. Ja,
Oder
es
bin
sind nicht
ich
wirklich
falsch?
viele dabei.
Ach,
Also,
schlimm. Ja.
ich habe, für die Auswahl habe ich immer einen 12-seitigen Würfel. Ich lege noch ein paar andere Encounter-Sets dabei. Zum Beispiel Scorpion ist bei mir häufig dabei, weil ich finde, das passt auch sehr thematisch, passt thematisch sehr gut rein. Und dann würfel ich halt immer aus, welcher der 12 das wird. So mache ich das, wo ich meine Frau nicht immer anschreien. ja, aber die, die dabei sind, sind wirklich cool. Zum Beispiel die Beastie Boys. Das sind jetzt welche, die mir tatsächlich nichts sagen, aber es sind zwei ziemlich böse Elite-Minions dabei. Und sie sind Masters of Evil und beziehungsweise Crossfire Crew. Auch hier gibt es ja Synergien zwischen den einzelnen modularen Encounter-Sets. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Die können also auch von anderen modularen Encounter-Sets profitieren, was dann schlecht für den Spieler ist meistens. Auch das fand ich sehr, sehr interessant dabei.
Aber kurz Elite sind die nicht.
Nee, stimmt. Elite sind sie nicht, du hast völlig recht, sie sind Brute.
Ja.
Oder was heißt das auf, wie ist die deutsche Übersetzung?
Schläger. Schläger.
Schläger. Ah, okay. Alles klar. Stimmt, Elite sind sie nicht. Genau. Genauso wenig wie die Brothers Grimm sind auch keine Elite-Minions, beziehungsweise das ist kein Elite-Minion, denn beide sind ein Minion, sind aber Master of Evil und sind Mystic und bringen ein paar Attachments, die man eben an Mystic-Minions attached oder eben am Villain. Und da habe ich dann tatsächlich lieber die Brothers Grimm draußen, wenn die Attachments aufgedeckt werden. Denn die Attachments sind schon ein bisschen nervig, wenn sie an den Villain angelegt werden, finde ich.
Ja, exakt. Ich hatte die auch drin, das eine Mal, und ich hatte beide Male die Brothers Grimm nicht draußen. Und dann wurde das immer am Schurken abgelegt, und das ist sehr nervig.
Gut, das nächste ist dann Mr. Hyde und der ist wirklich hart, oder?
Ja, hatte ich Gott sei Dank noch nicht so oft durch Zufall reingekriegt, muss ich sagen. Einmal bin ich auch sang- und klanglos untergegangen. Aber ich weiß ich nicht, ob das jetzt nur an Mr. Hyde lag. Aber ja, er kommt halt auf verschiedenen Wegen über seine vier Karten, die er hat, kommt er halt dann immer wieder rein und mit 10 Lebenspunkten. Nervig. Ja.
Also Mr. Hyde ist mein, ich finde die Interaktion dieser vier Karten untereinander finde ich super umgesetzt, finde ich. Also ich finde der von den Modularen ist der mein Highlight da auf jeden Fall bei. Den nehme ich sehr gerne mit dabei.
Ja, ist halt sehr, sehr fordernd auf jeden Fall. Und wie die sich gegenseitig eben beeinflussen, finde ich cool gelöst, obwohl es nur vier Karten sind eigentlich.
Genau. Ansonsten finde ich auch immer noch, dass diese Sets, Chaos auf den Straßen und Ausnahmezustand heißen sie im Deutschen, die quasi Umgebungen oder Side-Schemes reinbringen, auch immer eine schöne Abwechslung sind.
Ja,
Ja, die
das
passen auch in
stimmt.
sehr vielen Szenarien. Das nächste hier in meiner Liste ist die Wrecking Crew. Da hatten wir vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Die Wrecking Crew eben als Minions. Und die sind auch echt hart, denn die haben relativ hohe Werte, haben viele Lebenspunkte und sie sind Villainous zum Teil. Ne, sind alle Villainous, genau. Bedeutet also, sie kriegen auch noch eine Boost-Karte, wenn sie angreifen. Und die sind schon wirklich stark. Also, wenn man das in einem falschen Moment erwischt und davon ein, zwei draußen hat, dann kann das Spiel schon mal ganz, ganz schnell kippen. Ja, so gefällt mir die Wrecking Crew wirklich gut, muss ich sagen. Starke Minions, alle sind Elite-Minions, man kriegt sie also auch nicht so leicht los. Sie haben extrem viele Boost-Icons auch auf ihren Karten. Das ist ein wirklich gemeines Encounter-Set.
Habe ich mich tatsächlich noch nicht so oft getraut, überhaupt mit reinzumischen, weil die lesen sich echt böse.
Ich finde die aber auch grafisch mega gut umgesetzt. Also da finde ich zum Beispiel, weil ich ja vorhin noch gesagt habe, grafisch finde ich das Szenario Park Wrecking Crew echt nicht so geil. Dort finde ich die grafisch viel cooler gemacht. Also die sehen schon auch so richtig böse aus in
Ja, sie
dem
sehen auch wirklich
Encounter-Set.
gefährlich aus, ja. Finde ich wirklich gut, ja. Die sind wirklich, wirklich stark. Die sind auch Brute, also Schläger, und sie interagieren auch mit anderen, die diesen Trait haben. Zumindest gibt es eine Treachery-Card, die eben mit Brute, also mit Schlägern, Minions interagiert. Jeder von denen bekommt dann eine Tough-Status-Karte. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kommt ein Minion mit dem Brute-Keyword ins Spiel. Trait meine ich natürlich. Das nächste Encounter-Set, auch das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, ist das, irgendwo hatten wir da schon mal drüber gesprochen, das Sinister Syndicate, genau, bei Green Goblin hatten wir drüber gesprochen. Mhm. Sinister Syndicate finde ich auch ziemlich, ziemlich cool. Die passen auch thematisch in ganz, ganz viele Szenarien. Ist so eine kleine Zusammenstellung von, naja, schon fast so ein bisschen möchte gern Kriminellen, wenn man das so sagen möchte. Beetle ist dabei, Boomerang ist dabei, Shocker ist dabei, Speed Demon ist dabei und White Rabbit ist dabei. Die sind alle von den Werten nicht ganz so überragend, aber ich finde sie einfach thematisch schön zu spielen.
Ja, das Einzige, was ich da ein bisschen schade finde, ist, ich meine, Shocker gibt es ja schon irgendwo. Wo war der drin?
Rhino.
Bei Rhino.
Ja, das finde ich halt ein bisschen schade. Da hätte ich es cooler gefunden, wenn man da andere genommen hätte. Genauso wie Beetle, der ja auch quasi von Wasp, glaube ich, der...
Ja, genau.
Ja, das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde. Ansonsten finde ich das auch ein sehr cooles, einfacheres Modulares Encounter-Set, sage ich mal. Aber trotzdem cool. Bringt Abwechslung einfach.
Ja, finde ich auch. Ja, die haben ja doch irgendwie alle so einen negativen Effekt, den man irgendwie nicht haben möchte. Also wenn er dann da ist, will man ihn auch loswerden, was aber dann nicht so schwer fällt meistens.
Ja, genau. Ne? Alles sind sie Kriminelle. Shocker und Boomerang sind auch noch Masters of Evil, falls ihr das irgendwie mit Kang zusammenspielt und dann mit den Masters of Evil. Auch da spielt das Sinister Syndicate manchmal ganz gern drin.
Du meinst das Claw und nicht Kang, oder?
Ich meine Claw. Ich habe keinen gesagt, nicht meine Claw. Das war auch damals, ich weiß gar nicht, in welchem Video das war, wo ich das so häufig verwechselt habe. Beide fangen sie mit K an, beide haben sie nur vier Buchstaben. Das verwirrt. Ich meine Claw, ja. Das nächste modulare Encounter-Set ist Crossfire's Crew. Und die finde ich auch schon relativ fies. Also die sind auch recht stark. Die liegen irgendwo so zwischen den richtig starken und dem Sinister Syndicate. Haben somit 4 oder 5 Lebenspunkte jetzt nicht so viel. Auch die Werte sind nicht so hoch. Aber hier sind es eben auch die Fähigkeiten, die sehr, sehr gemein sein können.
Habe ich ehrlich gesagt noch nie drin gehabt. Halt durch Zufall noch nie drin gehabt.
Ja. Ist auch so ein bisschen...
Ja? Nee, ich wollte dir nur zustimmen. Also fies ist genau das richtige Wort, das zu beschreiben.
Ja, genau. Also die Mechanik hier bei dem einen oder anderen... gerade bei Crossfire und dem Side-Scheme ist, dass eben Schaden auf freundliche Charaktere geht, die wenigsten verbliebenen Lebenspunkte haben. Das können potenziell eben auch häufig mal Verbündete sein, die eh nicht viele Lebenspunkte haben. Und wenn diese besiegt werden durch Effekte, ist das schon sehr, sehr nervig. Das Side-Scheme kann diesen Effekt auch öfter durchführen. Und ja, wenn ihr viele, viele Verbündete spielt, dann ist das ein Encounter-Set, das ihr lieber nicht sehen wollt. Oder eben doch, damit es ein bisschen schwieriger wird. Also das kann euch auf jeden Fall ein paar Verbündete kosten.
Ja, ich habe es ja im Pre-Stream schon mal erzählt gehabt. Ich habe das letzte, was ich gespielt habe, war gestern gegen The Hood. Das war mit Star-Lord und Gamora. Und ich fand mit Star-Lord, gerade gegen The Hood, fand ich das mega interessant, das so zu spielen mit den Begegnungskarten, die man sich selber zuteilt und die man teilweise zugeteilt bekommt. Fand ich sehr, sehr cool.
Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
Ich glaube, das wäre vielleicht auch ein schönes nächstes Thema für den nächsten Podcast, die Guardians. Vielleicht gibt es da nochmal ein paar neue Einblicke für mich, weil ich ja den einen oder anderen Guardian nicht so gerne spiele, aber dafür den einen oder anderen Guardian durchaus gerne spiele. Das wäre vielleicht auch nochmal ein schönes Podcast-Thema. Die sind bei mir bislang auch ein bisschen zu kurz gekommen.
Du hattest ja schon mehrfach angedeutet, dass Star-Lord jetzt nicht gerade einer deiner bevorzugten Charaktere ist. Ne? Aber ich finde auch Star-Lord sehr, sehr stark.
Okay. Ihr müsst mir da auf jeden Fall nochmal andere Einblicke geben. Ich übersehe scheinbar was ganz Essentielles. Aber ich habe auch jetzt wirklich schon lange nicht mehr rumprobiert. Vielleicht fehlt auch einfach nur so ein bisschen der Feinschliff. Aber kommen wir erstmal zum nächsten Encounter-Set, das bei The Hood dabei ist. Ransacked Armory heißt es bei mir. Das sind diese ganzen Upgrades für Minions. Das spiele ich auch unglaublich gerne in Szenarien, in denen ich weiß, dass eben viele Minions dabei sind. Der Armored Guard, okay, den kennen wir schon, der ist jetzt nicht ganz so stark, der dabei ist, aber diese 4 Items finde ich sehr, sehr nett.
Ja, fand ich auch cool. Das hatte ich zuletzt halt eben gezogen. Das war mit drin und was hatte ich noch? Ach ja, und dann hatte ich noch die Brothers Grimm, die hatte ich noch mit drin. Das war in Kombination schon krass, weil die, nicht, nee, nicht Brothers Grimm, sondern Beastie Boys. Und ich hatte beide draußen, den Griffin und den Mandrill. Und dann kamen die ganzen Add-ons und das war schon
Das ist
hart,
schon
aber
böse,
cool.
ja. Könnte ich mir auch schön bei Solar vorstellen. Könnte auch gut funktionieren.
Bloß nicht.
Was habt ihr denn alle gegen Solar? Ich mag Solar. State of Emergency. So heißt das nächste modulare Encounter-Set. Da sind einige Side-Schemes dabei, die alle sehr negative Effekte haben. Auch relativ viele Boost-Icons sind drauf. Auch schön. Das kann man auch wunderbar in viele anderen Szenarien integrieren. Ja.
Ja, definitiv. Ich finde, ich habe das nochmal nachgeguckt, gerade parallel. Diese Schwierigkeitsgrade, ich glaube, du hattest das schon mal gesagt gehabt, diese Schwierigkeitsgrade, die in diesem kleinen Beipackzettel da beschrieben sind, finde ich sehr komisch,
Ja,
wie die
war
da
ich auch nicht ganz
eingeordnet
mit
sind.
einverstanden, um ehrlich zu sein, ja. Das
Ja.
war vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache und weiß ich nicht, ob das auch nur auf das Szenario beschränkt ist. Aber ich war da auch nicht so ganz dabei. Ich fand einige auch schwieriger und andere nicht so schwierig. Ja.
Okay.
Alles klar. Dann kommen wir zum letzten modularen Encounter-Set, mal abgesehen von den Standard- oder den Expert-Geschichten. Streets of Mayhem, das sind Environments. Also das sind irgendwelche Locations in der City, die dann Effekte auf beide Seiten haben. Zum Beispiel mehr Angriffskraft für jeden Charakter. Was haben wir noch? Jeder Gegner bekommt ein Acceleration-Token und so weiter.
Jeder Charakter hat Vergeltung. Das ist dann
Ja.
wirklich schon sehr interessant.
Ja. Wo hatte ich das denn letztens gespielt? Und der Gegner hatte Vergeltung. Muss ich mal ganz kurz überlegen, welcher das war. Es war nicht Sola. Aber es war irgendjemand anders. Und dann hatte der Gegner Vergeltung 2. Ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall hatte ich das letztens irgendwo gespielt. Und das war auch schon wirklich gemein und fies. Hat mich echt gestört. Und dann hat es ewig gedauert, bis ich das nächste Environment gezogen habe, damit die Karte endlich mal abgelegt wird. Ja, war ein bisschen nervig. Das war auch relativ schwierig, aber ich komme leider gerade nicht mehr drauf, welcher das war. Genau.
Also ich
Wenn
fände
er
es
noch mit
krass mit
Modok
dem.
spielen würde, hätte der Vergeltung 3.
Ja, stimmt. Nee, Modok war es nicht. Es war irgendwie, dass der Schurke das hatte, auf jeden Fall.
Ich hätte es gestern mit dem eben geplünderten Waffenlager, da gibt es ein Add-on, das macht Vergeltung 2. Der mit dem Anhang bekommt 4 Leben plus 4 Lebenspunkte und Vergeltung 2. Wenn du dann natürlich noch die Umgebung draußen hast, dann ja.
Und wenn du
Läuft das
das
nicht
dann noch an
mehr
Modok ranhängst, hast du
so?
Vergeltung 5.
Ja, super. Okay, dann brauchst du einen Angriff, der 8 Schaden macht, dann ist okay. Außer er hat noch mehr Lebenspunkte, ja. Oder du brauchst Ranged-Waffen. Dann kommt auf einmal das Range-Keyword ins Spiel, das sonst eigentlich fast irgendwie ja, nicht so häufig zu gebrauchen ist. Aber da wird es interessant.
Das Item, was ihm Vergeltung 2 bringt, bringt ihm ja auch nochmal plus 4 Lebenspunkte nebenbei.
Ja, das meine ich ja, genau.
Genau. So, das ist aber nicht alles, was dabei ist, denn es ist auch ein weiteres Standard-Set und ein weiteres Expert-Set dazu gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt cool, dass sie das gemacht haben. Und das macht alle Szenarien auch ein bisschen schwieriger. Aber ich weiß nicht, ich finde, es fühlt sich irgendwie nicht Standard genug an. Es fühlt sich zu speziell an, als dass ich es gerne spiele. Vielleicht muss ich es einfach mal öfter spielen, damit ich einfach mehr drauf habe, was diese Karten auch machen, aber ich spiele es tatsächlich nicht so gerne, nicht weil es nicht gut ist, sondern einfach weil mir das normale Standard-Set besser gefällt.
Ja, ich habe es jetzt auch noch nicht so oft. Ich habe es bei The Hood habe ich es immer mitgenommen, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Ich fand es okay, aber ich fand es jetzt auch nicht so ultra gut. Ich finde, das Einzige, was ich cool finde, ist, dass es quasi im Standardmodus, bei dem Standard 2, der Schurke immer das Standhaft bekommt. Ich weiß gar nicht, was es auf Englisch ist.
Steady.
Steady.
Okay. Ja, das finde ich cool, weil es macht den Standard, man kann quasi auch den Standardmodus spielen, der dann halt ein bisschen fordernder ist. Ja, das finde ich ganz cool. Ansonsten fand ich's, ich fand es okay, aber ich habe es jetzt auch noch nicht so oft mit anderen gespielt, muss ich ehrlich sagen.
Also mir ging es genauso, dass ich irgendwie habe es mehrfach gespielt und bin dann doch irgendwie wieder zu dem Standard 1 zurückgekehrt. Ich könnte gar nicht so genau sagen, warum, aber vielleicht haben wir auch zu lange mit dem Standard 1 gespielt, du ja noch länger als wir. Es fühlt sich einfach irgendwie nicht eher anders an.
Ja. Also ich hätte mir ja gewünscht, da würde ich es wahrscheinlich öfter spielen, wenn Shadow of the Past ein zweites Mal drin gewesen wäre. Das ist eigentlich ganz ehrlich eine Karte, die ich ziemlich gerne ziehe. Ich weiß, es gibt viele Spieler, die sehen die nicht so gerne. Ich war auch letztens im Discord irgendwie, haben Leute darüber gesprochen, wenn sie Helden neu ausprobieren und sie diese Karte ziehen, dass sie die manchmal dann einfach wieder reinmischen und eine neue Karte ziehen. Kann ich auch verstehen. Das kann manchmal auch sehr, sehr frustrierend sein und wenn es zum falschen Zeitpunkt kommt, ist die echt böse. Aber ich würde die persönlich gerne öfter sehen, weil ich die Nemesis-Minions der Gegner, der Helden auch manchmal, also in den meisten Fällen auch richtig, richtig gut finde und die gerne im Spiel haben möchte. Das hätte ich mir persönlich noch gewünscht.
Ja, also die Idee finde ich gut, weil ich meine, generell klar ist das immer ätzend, wenn der Nemesis-Minion da reinkommt, aber ich muss sagen, dass ich bei vielen Helden den Nemesis-Minion noch nie im Spiel hatte. Und das ist halt irgendwo schade, weil du hast es halt dann noch nicht irgendwie gesehen. So, also klar, du hast es schon mal angeguckt, aber nicht im Spiel gehabt, so.
Ja, genau. Ja. Man kann natürlich die Shadow of the Past, die zweite Karte, einfach mit reinmischen. In das Standard 1. Ich glaube, das müsste ich auch künftig einfach mal machen. Diese Idee ist mir jetzt gerade eben erst gekommen. Naja, reden wir nicht drüber. Auf jeden Fall, ich glaube, das mache ich künftig mal. Ich mag das einfach, wenn der ganze Kram da so reinkommt. Ja. Genau, und dann gibt es noch das zusätzliche oder das neue Expert modulare Encounter Set, wenn euch das Spiel immer noch nicht schwer genug ist. Damit sollte das ein wenig besser sein. Viele, viele gemeine Effekte. Weitere Facedown-Encounter-Cards, der Gegner kriegt noch eine Boost-Karte, eine Karte, die hat dann auch noch Search und Peril und was weiß ich nicht alles. Also wenn ihr eine von denen aufdeckt, ist das auf jeden Fall immer ziemlich schlecht. Das erste Expert, das in der Grundbox dabei war, hat ja auch schon einige gemeine Effekte gehabt und das hier toppt das auf jeden Fall nochmal. Auch eine Sache, die ich, glaube ich, ein einziges Mal bisher erst gespielt habe und dann hatte ich davon nur zwei oder so gezogen und das hat dann schon relativ starken Impact gehabt, vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel. Und dann habe ich es auch nie wieder angefasst, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe Expert 2 noch gar nicht gespielt und muss gerade ehrlich sein, das Search, also Nachrüsten, das kenne ich, aber das andere, das Wagnis, habe ich jetzt noch gar nicht gesehen gehabt. Was macht das nochmal?
Kein anderer kann dir bei dem Interagieren damit helfen. Also kein anderer kann zum Beispiel für dich
Ja,
dieses
okay.
Ding canceln. Das ist eine Sache, die gab schon seit der Grundbox, diese Regel, und damals hat die überhaupt irgendwie noch gar keinen Effekt gehabt, aber mittlerweile macht das mehr Sinn.
Okay.
Ist zum Beispiel der Galaxy Most Wanted Box auch häufig der Fall in dem modularen Encounter Set mit der Milano. Da sind auch einige Peril-Geschichten drin, damit eben nur der erste Spieler, der die Milano kontrolliert, oder der Spieler, der die Milano kontrolliert, damit interagieren kann, beziehungsweise nur der Spieler, der die Karte aufgedeckt hat, dann damit interagieren kann.
Da macht es ja auch mehr Sinn, weil da hast du dann meistens ja drei Sachen zur Auswahl, die du selber dann für dich entscheiden musst. Oder bei den anderen Sachen hast du ja oftmals gar keine Auswahl bei den Expertkarten. Ich habe sie auch noch nie benutzt.
Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt, ja, okay, ich habe es mir gerade durchgelesen, aber so richtig verstehen tue ich es nicht, was das dann. Ja, okay.
Das Wagnis ist da halt nur, dass ein anderer Spieler die Verratskarte nicht für dich canceln könnte.
Ach so, jetzt check
Genau.
ich's.
Das
Okay.
ist die größte Intention. Ja. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Effekt gibt, die noch mit Verratskarten anderer Spieler interagiert oder ob eine Verratskarte von anderen Spielern gecancelt werden kann.
Ja, gibt ja viel mit Black Widow und so, oder? Die
Ja,
hat auch viel
genau.
so Sachen ausliegen. Da könnte ich mich.
Sowas könnte auf jeden Fall sein, genau. Und das geht da eben dann nicht. Ich glaube, bislang hat das eigentlich nie so einen großen Unterschied gemacht. Es gibt also die eine oder andere Karte, da macht das auf jeden Fall vielleicht einen kleinen Unterschied, wenn man diese Karten hier nicht canceln kann, also wenn ein Mitspieler die nicht canceln kann. Obwohl das eigentlich könnte, weil er eine passende Karte hat, ist das natürlich gemein.
Ja.
Ja.
Dann.
Sprich ruhig, sprich ruhig.
Ich wollte nur den Spruch sagen, dann ist es halt was für die Expertenrunde.
Ja, genau. Ja. So viel zu den einzelnen Szenarien. Also eigentlich alle ziemlich cool, oder? Also ich meine, klar, ich bin nicht der größte Fan der Wrecking Crew, aber auch die hat ihren besonderen Stellenwert in diesem Spiel, ihre Bewandtnis und ihren, ja, auch ihre, jetzt komme ich nicht auf das passende Wort, was ich sagen wollte, Daseinsberechtigung, genau, das war es. Auch die Wrecking Crew hat ihre Daseinsberechtigung. Man darf gespannt sein, was die Zukunft noch so bringt. Ich hoffe ja immer noch, wer weiß, was noch in der Sinister Motifs Box sein wird, aber auf Carnage und Kingpin. Dann auch coole Szenarien vielleicht. Ja, ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ich glaube, bei den Schurken ist noch einiges möglich. Wir haben jetzt schon so viele Helden gesehen. Ich glaube, bei den Schurken könnten sie auf jeden Fall noch mal kräftig nachlegen.
Auf jeden Fall.
Das ist auch, das macht für mich auch immer den größeren Impact. Neuen Helden spiele ich halt, natürlich spiele ich den auch und ich spiele den auch einige Zeit und mache einige Matches. Aber die Szenarien, die spiele ich dann doch öfter, als ich die einzelnen Helden spiele, eben weil es auch weniger Szenarien gibt. Das hat für mich immer den größeren Impact und da verbringe ich dann zumindest kurze Zeit danach immer sehr, sehr, sehr viel Zeit mit Marvel Champions. Mehr Zeit und länger, als ich das mit neuen Helden mache.
Ich find's schade, dass jetzt für den nächsten Zyklus kein Szenario-Pack angekündigt ist. Es scheint ja auch noch den Händlerlisten keins bei zu sein. Ich finde es aber gut, dass sie jetzt quasi wie bei Nova dann so ein modulares Set da reinpacken, bevor sie dann weiter Karten für andere Aspekte reinpacken, können sie lieber das machen, weil irgendwann ist diese Spielerkarten-Idee auch so ein bisschen ausgelutscht und bei den Schurken ist definitiv noch ganz viel Potenzial, denke ich.
Ja, absolut, genau. Bei den Schurken sehe ich auf jeden Fall auch noch größere Potenziale als bei den Helden und wie du schon sagst, keine Ahnung, ich glaube, es ist noch nicht bekannt, ob zusätzliche Karten für andere Aspekte dabei sind. Ich schätze auch eher nicht. Dafür lieber dann noch ein modulares Encounter-Set, das man überall mit reinschmeißen kann. Und das sieht auch sehr, sehr cool aus bei Nova. Armadillo wird da der Minion sein. Das ist auch auf jeden Fall ein guter Ansatz.
Du hattest ja, glaube ich, auch in dem Video gesagt, der Preis von Nova, der ist jetzt nicht höher, wie man zuerst dachte, sondern genauso wie bisher auch immer. Die werden ja jetzt nicht mehr Karten reinpacken fürs gleiche Geld.
Kann ich mir auch eher nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja.
Ja, Nova bin ich schon sehr gespannt, ne, muss ich sagen. Das ist noch ewig hin, bis der erscheint, aber ich bin schon ein kleines bisschen gehypt. Ich freue mich auch schon richtig, richtig auf diese Sinister-Box. Also, das ist ja genauso so mein Kram aus dem Marvel-Universum, die ganzen Spider-Man-Gegner. Da freue ich mich schon richtig drauf, muss ich sagen.
Das habe ich auch sofort, als ich den Artikel bei Fantasy Flight quasi über Nova gesehen habe und die Aggression-Karten, die dabei sind, gesehen habe. Das ist was für Box, das ist was für einen Marvel-Spieler. Auf jeden Fall geil.
Ja, wirklich. Also das sieht richtig cool aus. Ich habe jetzt schon viele Gedanken, wie ich Nova spielen möchte und auch, was ich mit den anderen Karten mache. Und habe schon so ein paar interessante Ideen. Da gibt es ja auch so die eine oder andere Karte, die ein bisschen was Neues ist. Und da will ich auch schon zum Start die eine oder andere Idee droppen können, weil ich mir da schon Gedanken drüber gemacht habe. Könnt auf jeden Fall gespannt sein. Nova wird spaßig. Ich glaube, Nova wird spaßig. Keine Ahnung, was noch alles dazukommt bei seinen Karten und in dem Deck, aber das, was ich bisher gesehen habe, das sieht schon so gut aus. Das kann eigentlich gar nicht mehr schlecht werden. Hoffentlich. Es wird schon geil werden.
Ja, ich habe es mir nach deinem Video habe ich mir auch gedacht. Also, das sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Ich dachte am Anfang so, Nova als Held ist jetzt nicht so der mich so ultramäßig reizt. Aber, also, als ich dann die Karten gesehen habe, dachte ich auch, das wird eine coole Geschichte.
Aber es ist Nova als Spider-Ham.
Ja, auf jeden Fall, aber naja, es bleibt beides nicht erspart oder wie auch immer man das jetzt sagen möchte, ohne zu viel zu spoilern. Mal gucken, was die Zukunft noch so bringt. Ja, dann bleibt abschließend eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das wurde heute auch wieder deutlich länger als ursprünglich geplant. Eigentlich setze ich immer so eine Stunde an, aber gerade im letzten Szenario hatten wir einiges zu besprechen. Vielen Dank.
Ja, und danke dir.
Sehr gerne. Ich glaube, wir hätten sogar noch länger machen können, wenn wir weiter ausgeschweift wären.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt noch vieles zu besprechen. Wir hatten ja auch schon vielleicht das neue Thema für das nächste Mal, denn die Guardians, aber da gibt es auch noch viele andere Sachen, die wir besprechen können. Aber Guardians ist schon, glaube ich, ein nettes Thema, weil die bislang auch auf meinem Kanal relativ kurz gekommen sind. Können wir auf jeden Fall noch mal was drüber machen. Finde ich gut. Auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich auch bei allen Leuten, die hier live im Chat dabei waren, die das hier als VOD sehen und natürlich auch bei allen, die das hier als Podcast hören. Den nächsten Podcast-Termin werde ich dann hoffentlich schon zeitnah bekannt geben können. Schickt das auf jeden Fall mal im Discord aus oder meistens poste ich das dann auch auf, wie heißt das, Twitter. Seid auf jeden Fall dabei. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, liken und gerne kommentieren. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!